hast du das eigentlich von Anfang an geplant, dass das hier so eine Therapiestunde für mich wird, oder?
Ja.
Autoweird FM.
Folge Nummer 1. Nach der fulminanten Ankündigung der Autoweird FM Qualitätsoffensive. Hier meldet sich der Skeptiker aus dem Sauerland und begrüßt den Macher aus dem Ruhrpott. Hallo Benedikt, wie geht es dir?
Hallo. Da sind wir wieder.
So, ich habe mir gedacht, wir skippen heute den ganzen Vorgeplänkelkram, also Hausmitteilungen. Das macht keiner. Bier trinken wir auch nicht. Wir gehen nur direkt in den Folgencontent rein. Wir haben einen roten Faden vorbereitet.
Ja.
Und den müssen wir jetzt durchgehen. Wir sollten auch nicht miteinander reden. Das kostet einfach nur zu viel Zeit. Wir müssen den einfach nur rezitieren.
Okay, dann erzähl doch einfach mal, was du heute so gemacht hast.
Junge, wie geht's dir?
Mir geht's gut. Ich habe ja gerade schon gesagt, wenn ich die Dinge anfasse, dann läuft das auch. Ich habe letztes Mal angekündigt, dass es jetzt alle 2 Wochen eine neue Folge gibt. Und hier sitzen wir. Und ja.
Ja, nee, aber ich damit das nicht hier komplett zu meinen Lasten geht, ich möchte die Hörerinnen noch mal kurz mitnehmen auf diese kleine Reise, die ich gerade emotional mitgemacht habe. Ich habe dir heute irgendwann eine Nachricht geschrieben. 8 Uhr aufnehmen. Da kam erstmal nichts. Das macht ja nichts. Dann habe ich mich an den Herd begeben. Habe ein leckeres Gericht gezaubert. Dann kam, während ich am Brutzeln war, ich weiß es noch nicht. dann kam noch eine Meldung, die ungefähr sagte, das wird dort nichts. Dann habe ich weiter gegessen, hab abgewaschen, hab die Küche neu gestrichen. Und dann kommt plötzlich eine E-Mail, eine SMS von dir rein, die sagt, bist du ready? Ich sitze am Aufnahmepult. Es war 19.15 Uhr. Und ja.
Ja, und ich habe mich gefragt, wo ist er?
Ja.
Dann kommt er hier an, um 10 nach 8, fängt an, dumme Frage zu stellen und hat auch nicht mal Bier offen.
Das ist richtig, weil ich trinke jetzt gerade noch das Präproduktionsbier, weil das ist die Sache, wir nehmen Remote auf, wie ihr wahrscheinlich hört, weil der Kollege Ritter fummelt gerade wieder an der Nierencharakteristik seines Yetis rum. Das Thema Präproduktion, das haben wir noch nicht so richtig integriert in unseren Workflow. Und da bin ich schuld dran. Das ist
ja, du bist erstmal deshalb schuld, weil du einfach Sachen anders machst. Das finde ich ja schon mal richtig kacke, ehrlich gesagt. Du sitzt hier und sagst, ja, können wir jetzt anfangen? Und ich habe noch kein Bier. Was ist los? Also, das war früher anders. Früher war sowas anders.
Ich habe jetzt gedacht, dass du hast die Autoweird FM Qualitätsoffensive angekündigt. Und ich dachte, da hinterfragen wir alles, jeden Baustein. Und das ist doch, das Thema Bier ist dann auch ein gewichtiger Teil davon.
Ja.
Und außerdem haben wir es letztes Mal auch so gemacht.
Ja, ich sag mal so.
Letztes Mal hast du mich angezählt, dass mein Bier noch nicht da ist. Das waren deine Worte. Und dann, ich lass mich ja von dir überzeugen und dann, ich habe das Bier einfach mal hingestellt.
nichtsdestotrotz, Remote-Aufnahme-Dings funktioniert besser als früher, haben wir ja letztes Mal schon thematisiert. Trotzdem hatte ich heute Morgen, also wir hatten ja darüber gesprochen, ob wir uns hier vielleicht sogar treffen. Spontan,
ja.
Aus Gründen,
ja.
Die wir jetzt hier nicht
ja.
Veröffentlicht werden. Und da hatte ich mir so gedacht, ach, das wäre doch schön, mal wieder nach Düsseldorf zu fahren und dann einfach in Düsseldorf aufzunehmen. Aber dann ist mir ja eingefallen, dass ich gar nicht kann.
Ja, also, weil du nie montags kannst.
Ja, genau, das hatte ich kurz vergessen, dass ich montags ja nie kann, weil meine Frau immer zum Sport geht. Und jetzt sitzen wir hier. Also ich hier und
ja
du da.
Ja, das ist ja auch schön. Mhm. Ja. Okay, jetzt hast du hast diesen Satz sehr High-Tension-mäßig hast du den angekündigt und rollst da jetzt so raus, ohne dass da irgendwie eine großartige Pointe kommt.
Ich habe ja in der Voraufnahme schon die Rollenverteilung hier präsentiert und eigentlich liegt es dann an dir, das geschickt
weiter
zu moderieren.
Ja, du, Das ist richtig. Gleichzeitig hast du angekündigt, dass du mich heute durch die Folge durchträgst. Das ist ein Novum. von daher. Aber gut. Ich hatte vollmundig erzählt, was bei mir so ging heute. Ich hatte heute Urlaub. Ja. Ich habe Dinge getan. Ich habe, wie mir aufgetragen wurde, habe ich sämtliche AI-Modelle auf meinem hier auf dem Rechner hier am Laufen. Mhm. Ich habe DeepSeek ausprobiert. Mhm. Bin noch mäßig begeistert. Aber okay. Kennst du, sagt dir DeepSeek was?
Ich glaube, ich habe es schon mal gehört. Also ich habe
DeepSeek R1.
Ich habe mich mit ChatGPT erst vor kurzem über Ollama und die verfügbaren Modelle unterhalten und was man so für Hardware braucht, um da wirklich sinnvoll was mitmachen zu können. Und wie das dann auch sich verhält im Vergleich zu GPT-4. Mhm. Also lief das bei dir? Weil wenn man jetzt was, jetzt reden wir aber richtig über Sachen, von denen wir keine Ahnung haben. Aber richtig, was ich gehört habe, ist, ich hole mal kurz ein bisschen aus.
Ja. Leute, das Thema dieser Folge ist eine völlig, wir reden nicht mehr großartig über AI, wenn das Thema der Folge anfängt. Also das Thema hat nichts mit AI zu tun.
Genau. Punkt. Tatsächlich ist diese Folge AI generiert.
Das ist richtig, ja. Ja, das.
Ich mache ja Homelab-Sachen, wie du weißt. Und da habe ich mir gedacht, ach, warum deploy ich mir nicht einfach so ein
Open? Leute, er biegt ab. Ich gehe mal kurz irgendwie ums Eck.
Da habe ich mir gedacht, warum deploy ich mir nicht einfach so ein ChatGPT in mein Homelab rein? Wie schwer kann es sein? Und dann habe ich mal so ein bisschen gefragt, was man so für Hardware braucht. Und er meint so, ja, so zwei Grafikkarten, die jeweils 2000 Euro kosten. Damit kann man mal anfangen.
Ja, um so ein Modell zu trainieren, oder nicht? Aber nicht muss.
Nee, es gibt ja es gibt ja verschiedene Ausbaustufen von den Modellen, je nachdem, wie viele Parameter die haben und wie groß die sind. Und das Meta haut ja eigentlich ziemlich krasse Modelle raus. Wie hieß nochmal das von Meta? Jetzt weiß ich wieder nicht. Jetzt stehe ich wieder ganz dumm da, weil mir nicht einfällt, wie das Modell von Meta heißt. Och, komm schon. Sag doch mal.
Wir können ja mal das Publikum befragen. Wir können ja mal das Publikum befragen. Hier.
Ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall von Meta das größte Modell. Da brauchst du schon nur um Text zu generieren, auch ganz ordentliche Hardware, sag ich mal.
Okay. Ja.
Aber nur für das Größte, weil das größte Modell ist irgendwie, glaube ich, 600 oder 700 Gigabyte groß alleine. Und
du kennst mich und meine Festplattengrößen. Und ich würde selbstverständlich kein Modell, da würde ich überhaupt keinen Platz für finden.
Ja, ich wollte gerade sagen, du hast große Festplatten, aber du schaffst es, die immer erfolgreich irgendwie vollzustopfen mit Dingen.
Ja, genau, mit Autowid-Folgen zum Beispiel.
Deshalb weiß ich auch nicht, warum du noch kein Homelab hast, wo du einfach mal, so wie ich, 36 Terabyte Festplattenspeicher hast, obwohl du
das ist richtig.
Eigentlich nur 10 Gigabyte bräuchtest. Einfach schon mal vorsorgen.
Das stimmt. Ich habe mit Ollama rumgespielt, habe dann DeepSeek, auch ein kleineres DeepSeek-Modell, und das funktionierte, war jetzt aber, es war performant. Hat mich, aber jetzt werden die Leute hier wieder mit den Augen rollen. Es war nett. Ich habe mir einen Cursor installiert.
Du musst mich da mal mitnehmen, Holger. Das wird jetzt zwar irgendwie doch anscheinend eine AI-Folge, aber
nee, ich habe keine Ahnung von AI.
Es gibt irgendwie Claude und Sonnet und Cursor und Devin und keine Ahnung was. Ich habe da voll den Anschluss
verloren. Cursor ist ein Editor.
Ach so. Also
Cursor ist ein VS-Code-basierter VS Code wird möglicherweise in dieser Folge noch Thema werden, wie ein VS Code basierter Editor, wo die AI-Unterstützung sehr tief reingebacken haben, was wohl sehr toll sein soll. Das will ich mal ausprobieren, weil ich bin ja gerade auf einer Reise und schaue mir verschiedene Editoren an.
Ja.
Was möglicherweise gleich auch noch Thema in dieser Folge sein wird.
Aha, okay.
Aha. Und war bisher gut. Jetzt, ich bin, das, vielleicht machen wir irgendwann mal eine AI-Frage dazu. Ich finde AI oder so ganze AI-Code-Unterstützung finde ich gut, aber noch nicht, ja, ist es nett.
Ich muss gestehen, also ich hatte ja Copilot schon ganz früh in der Anfangszeit ausprobieren können, dankenswerterweise, weil wir bei Gradle da so ein Early Access hatten. Und mich hat es immer sehr gestört, dass da so sehr viel passiert in dem Bereich, wo ich editiere. Ich gehöre auch zu den Leuten, Bin mir nicht sicher, ob ich diese Inlay-Hints gut finde von IntelliJ. Da ist ja in den letzten Jahren viel passiert irgendwie. Dann haben sie erst gemacht, dass das Java-Doc anders gerendert wird. Dann wird bei allen Typen und allen Variablen der Typ dann noch so mit eingeblendet. Und was mich daran so ein bisschen stört, ist, dass sich der Code irgendwie so verschiebt und nicht mehr so dargestellt wird, wie der in der Datei ist. Und was ich aber viel mache, ist mit ChatGPT tatsächlich reden, mir Antworten generieren lassen und dann, also eigentlich das als ein besseres Stack Overflow benutzen und dann aber den Teil, der für mich relevant ist, extrahieren und selber hinschreiben.
Was ich öfters mal mache, also halt, was weiß ich, ja, Testcode-Generierung ist geil. Also generiere mir basierend auf diesen Daten Tests oder generiere mir basierend auf diesem Beispiel noch mehr Testdaten. Mhm. Ist geil. Was für mich funktioniert, ist, du schreibst einen Kommentar. Ich habe diese Datenstruktur, ich möchte gerne diese Datenstruktur dazu damit haben. Wie sieht der Code damit, also wie sieht das MapReduce bla aus, um das daraus zu kriegen? Das habe ich jetzt, kommt nicht so oft vor. Ist cool, ist ein cooles Tool. Noch stand jetzt, Zukunftsfolger, wenn du das hörst, noch denke ich, dass mich das jetzt nicht ersetzt. Aber wer weiß. Wer weiß.
Ja, also ich weiß nicht, das ist jetzt auch ein leichter Vorgriff, aber hast du das neue Typecraft-Video zum Thema AI in der Softwareentwicklung gesehen?
Nein, das habe ich noch nicht gesehen.
Da hat er natürlich ein sehr pointiertes Video gemacht und AI zerstört.
Ja, gut, das kann ja, wenn Typecraft das macht, dann wird das auch sehr witzig sein. Das werde ich mir garantiert noch angucken.
Ja.
Ja. Nee, was hab ich sonst heute so gemacht? Sonst weiß ich gar nicht, was ich heute gemacht habe. Ich habe einen roten Faden geschrieben. Mhm. Ich habe diverse Papp-Tun-Schnipsel zu etwas Ganzem verbaut. Und jetzt sitze ich hier.
Schön. Dann.
Ja. Wie war dein Tag denn?
Mein Tag war anders, als er eigentlich erwartet war, da wir hier leider einen vierjährigen Krankheitsfall zu Hause haben. Und mein Sohn gehört da zu der Kategorie von Kindern, die 1000 Tode sterben, wenn sie einen Schnupfen haben. Mhm. Und deshalb habe ich jetzt heute Vormittag mich gekümmert. Und am Nachmittag hatte ich dann noch ein ganz bisschen Zeit, bisschen was zu machen. Da habe ich aber jetzt nichts Weltbewegendes gemacht, was ich jetzt hier irgendwie groß berichten kann. Was ich aber berichten kann, ist Bücher. Ich habe ja ich habe mir natürlich die letzte Folge angeguckt und habe gesehen, du hast ja neue Rubriken eingeführt. Das gehört ja auch. Das gehört ja auch zu den Dingen, die einfach geändert werden, ohne dass das besprochen wird.
Was habe ich gemacht? Was?
Du hast die Rubrik Games und die Rubrik Bücher eingeführt und die möchte ich jetzt natürlich hier auch. Die möchte ich jetzt natürlich auch befeuern, damit was wir da alles eintragen können.
Ich kann was zu Games erzählen.
Ja. Das finde ich gut. Zu Games kann ich nämlich nichts erzählen, aber ich kann was zu Büchern erzählen. Ich habe angefangen zu lesen, bin relativ weit sogar schon von, jetzt fällt mir der Name von dem Autor nicht mehr ein. Ja, das Buch heißt auf jeden Fall Aurora und es ist natürlich ein Science-Fiction-Buch, wo es um eine Reise auf einem Generationenschiff zu einem entfernten Planeten geht. Und der erste ist Teil...
70er Jahre?
Nee, ist relativ aktuell. Der Autor ist... derjenige oder diejenige, der oder die Mars-Trilogie geschrieben hat, kennt man. Als Science-Fiction-Fan weiß man, worum es geht.
Ja.
Und ich mag immer ganz gerne an solchen Büchern, wenn jemand sich da so mega halt über so totale Details Gedanken macht. Und da ist zum Beispiel das Konzept, dass wenn man in so einem Schiff sich über so einen langen Zeitraum, also das Schiff ist irgendwie 170 Jahre unterwegs, wenn man sich da durch den Weltall.
Das ist ja was.
Ja.
Das ist ja schon mal etwas.
Wenn man sich da durch das Weltall bewegt. Es ist natürlich ein gigantisches Schiff mit mehreren Biomen und so weiter und so fort. Da leben irgendwie 2000 Menschen und keine Ahnung. Aber das Problem, was das Schiff gegen Ende bekommt, ist, dass bestimmte Elemente fehlen in dem Kreislauf. Weil es ist ja ein geschlossenes System. Das heißt, alles ist in einem Kreislauf befindlich. Mhm. Und also bestimmte Elemente verlieren sie aus Gründen. Und andere Elemente sammeln sich an, die sie aber nicht loswerden können. Also es gibt dann irgendwie erodiertes Metall, weil ja das Schiff aus Metall ist, und viele Salze, die sich ansammeln, aus denen man nichts mehr machen kann. Und dann strugglen sie so damit, was machen wir denn jetzt damit? Und dann sind alle so, boah, hoffentlich kommen wir da bald an und hoffentlich ist das da gut, damit wir uns resupplyen können und so. Und das finde ich immer ganz nett, wenn man da so aufgezeigt kriegt, was gibt es eigentlich für Detailprobleme, wenn man so eine Reise angeht. Und ja, das ist ganz nett. Das Buch 1. Und Buch 2 ist tatsächlich ein Buch darüber, wie man besser Notizen schreiben kann.
Das, du hast es in der Präproduktion, hast du schon gezeigt. Halt doch noch mal eine Kamera.
Das heißt Building a Second Brain. Okay. Das habe ich mir deshalb geholt, weil DevOps Toolbox darüber gesprochen hat. Das, kennst du okay. DevOps Toolbox, den Channel?
Nein.
Brauche ich nicht erzählen. Und der Typ war auf jeden Fall mega begeistert davon und hat halt dann gezeigt, wie er dann seinen Obsidian Vault macht und so. Und ich bin ja schon länger dabei, so mit Journaling und Logseq und Obsidian das auszuprobieren. Aber ich habe da noch nicht so richtig den Pack angefangen. Ich habe das Gefühl, ich verpasse da immer was, weil ich das irgendwie nicht richtig mache. Und möchte da irgendwie mehr draus gewinnen. Aber es sieht so aus, als ob man erst ein Buch lesen muss, bevor das was bringt. Und ich werde berichten.
Das ist ja ähnlich so wie beim Podcasten. Wenn man die Podcast-Software richtig benutzen will, muss man auch erst 24 Stunden Videos sich angucken. Mhm. Du kennst das vielleicht. Mhm.
Klar.
Sonst geht das nicht.
Mhm. Ja, das war das Buchkapitel.
Ja.
Chapter Games, Holger.
Zum Buchkapitel habe ich jetzt nichts.
Ja, du liest ja nicht, das haben wir ja letztes Mal schon alle gehört.
Richtig, ja, das ist richtig. Ich habe Endcredits gesehen von Dead Cells.
Aha.
Okay. Also das erste, das ist ja ein Roguelike. Mhm. Und da habe ich einen ersten erfolgreichen Run, kann ich da vermelden. Sagte Dead Cells was?
Ja, klar, hast du mir gezeigt, glaube ich.
Und das ist der erste von ganz vielen. Also falls hier Menschen das auch spielen. Ich habe natürlich noch keine Bosszelle gesammelt, weil ich einen Parameter am Anfang gesetzt habe, den man nicht setzen sollte. Aber ich hatte hinterher einen dermaßen overpowerten Bild, dass ich da einfach so durchgeflutscht bin. Also du kannst das so vorstellen. Ich habe, ganz am Anfang kann man sich von irgendeinem Händler irgendwelche Parameter setzen. Da habe ich den Parameter Giftgenießer gesetzt. Das heißt, Gift halt, kann mir nichts anhaben. Mhm. Aber es heilt mich sogar.
Oh, okay.
Das ist schon mal an sich gar nicht so schlecht. Dann hatte ich noch irgendwo aufgesammelt, dass wenn ich getroffen werde, eine Giftwolke um mich rum erscheint. Mhm. Ich hatte jetzt nicht damit gerechnet, dass auch, die Giftwolke stört Gegner ja so ein bisschen. Mhm. Und B, heilt sie mich gleichzeitig, weil ich ja Giftgenießer bin. Mhm. Und damit waren Bosskämpfe jetzt auch nicht so schwierig, weil ich wurde getroffen und ich musste nur darauf achten, dass ich nicht mehr schneller Leben verliere, als dass ich von meinem eigenen Schmerzen geheilt werde. Mhm. Und das klappte ganz gut.
Ja, nice.
Ja, das war ganz angenehm, ich zahle dann irgendwann die Endcredits und jetzt ist das so, ja.
Okay, und wirst du weiterspielen?
Gutes Spiel. Ja, ich glaube schon. Dead Cells ist ein gutes Spiel. Also es ist ein wirklich gutes Spiel und ich finde das sogar besser als Hades. Also ich
okay.
Ich mag es lieber als Hades.
Okay.
Ja, wie sieht
das aus? Ja, also von meinem Ende kann ich nur berichten, dass ich hatte ja letztes Mal euphorisch von The Outer Wilds erzählt und ich habe es nicht noch einmal wieder angemacht seitdem.
Okay. Was ich da berichten kann, Outer Wilds oder Outer Worlds?
Outer Worlds? Keine Ahnung. Das war es, wovon ich letztes Mal erzählt habe.
Ja, ich überlege gerade, weil ich habe nämlich gerade einen, also ich gucke so hin und wieder mal in eine Anthologieserie rein namens Secret Level auf Prime. Hast du vielleicht schon mal von gehört?
Ja.
Die haben für verschiedenste Franchises haben die so animierte Kurzfilme, so 20 Minuten rausgebracht. Also da habe ich jetzt schon gesehen von Dungeons and Dragons sowas. Mhm. Es gibt was zu Sifu, es gibt was zu Pac-Man, es gibt was zu weiß ich nicht. Und ich habe was zu Warhammer 40k gesehen.
Okay.
Was alles ganz nett. Also da ist schon relativ gut produzierte kurze Geschichten. Warhammer ist auch ein bisschen brutal.
Super.
Aber jetzt, da hätte ich jetzt auch keinen, weiß ich nicht, keine Talkshow erwartet bei Warhammer. Also das wäre natürlich auch irgendwie sehr witzig. Du hast irgendwie so eine Markus Lanz-mäßige Talkshow mit so vier muskelbepackten, totenköpfbewehrten Menschen. Das wäre natürlich auch ganz gut.
Ja.
Nee, kann ich empfehlen. Also, Secret Level ist gut.
Okay. Ich schreib's mir auf. Ich glaube, ich habe das sogar auch schon mal von gehört bei Behind, wenn mich nicht alles täuscht. Serien kann ich dir nur erzählen, dass ich im Moment The Rookie ganz gerne gucke auf Prime.
Da haben wir bei Matt schon drüber gesprochen.
Ah, okay, gut. Dann haben wir uns auch irgendwie totgequatscht jetzt hier. Ne? Das ist auch so ungewohnt, dass ich dich einfach innerhalb von 2 Wochen hier so online sehe und dir was erzählen kann. Weil normalerweise muss ich dir immer so vom letzten halben Jahr alles berichten, was so passiert ist.
Das heißt, wir können direkt schon mit dem Thema anfangen. Wir können jetzt mit dem Thema richtig anfangen. Nein, können wir nicht. Die Menschheit wartet drauf. Auf das Bierkapitel. Hast du denn dein Präproduktionsbier, was ich jetzt schon übrigens schon ausgetrunken habe?
Ja, habe ich leer.
Oh, der letzte Gripsch muss
natürlich
da noch.
Natürlich habe ich das leer. Und ich habe natürlich auch heute wieder ein Bier mit, das dich überraschen wird, Holger.
Okay. Ich habe ein normales Bier. Ich habe nämlich von der Tempest Brewing Company das Vanishing Twin, ein Hazy and Juicy New Zealand Pale Ale.
Das klingt sehr geil.
Das klingt gut, ja. Ich bin sehr gespannt.
Ich habe hier heute von der Brauerei Northern Monk. Wo sind die eigentlich?
Oh,
wo sind Northern die eigentlich?
Monk, immer gut.
Finde ich jetzt gerade nicht. Das Dark Heaven Dark Fruit IPA. Es ist ein IPA, in dem Johannisbeere und Brombeere drin vorkommen.
Das klingt gut.
Das hätte ich mir niemals gekauft. Ich scrollte durch die Beyond Beer Übersicht, scrollte daran vorbei und dachte so, Moment, das fände der Holger bestimmt gut, deshalb hole ich mir das jetzt mal.
Ja, okay. Ich bin gespannt, was du dazu, bin gespannt. Aber lass uns mal aus der Flasche, oder? Also ich muss doch hier mit meinem, ich hab noch ein Kapitel. Ich habe gleich noch ein Kapitel, bevor wir ins Thema einsteigen.
Nee, das geht nicht. Wenn wir Bier machen, dann ist danach.
Doch, doch.
Nee, Holger, das erlaube ich einfach nicht.
Ja, ich mach's trotzdem gleich, weil das würde ja auch dich interessieren. Weil, guck mal, das ist schön hazy. Das sieht ja aus.
Ja, es ist. Weiß ich noch nicht. Es ist einfach rot. Es sieht so ein bisschen aus wie so eine Fassbrause.
Ja, an sowas, ja. Ja, Prüsterchen, wohl.
Zum Wohl.
Ja, das ist. Es schmeckt wie ein Juicy Pale Ale. Nicht?
Okay.
Das Bouquet ist etwas. Ein bisschen. Schwach bis fast ein bisschen muffig. Aber.
Es hat so eine klassische Muffigkeit.
Es ist eine klassische Muffigkeit, aber so ist das ein. Das ist ein Pale Ale, das kann man gut trinken. Das ist, mal gucken, ob das ist ein gutes Wegtrinkbier.
Würdest du dir davon eine ganze Kiste reinzimmern?
Ja, das ist exakt so ein Bier, wo man sich eine ganze Kiste von reinzimmert. Also das ist, kennst du von Stauder?
Ja.
Unserer beiden Lieblingsbrauerei.
Ja.
Die haben das Bierchen.
Ja, klar kriege ich das.
Und das schmeckt wie eine etwas fruchtigere Variante von dem Bierchen.
Okay.
Und vom Bierchen, ganz ehrlich. Hm. Also wenn wir uns nächstes Mal sehen, zimmern. Oh, das ist natürlich jetzt hier. Nein, komm, ich sag's einfach. Ich sag's, das nächste Mal, wenn wir uns sehen, zimmern wir uns eine Kiste, einen Rahmen, wie man bei uns im Sauerland zu sagen kriegt, dann einen Rahmen von dem Stauder rein. Das Schöne ist, es wird, glaube ich, gar nicht in Kisten verkauft. Von daher kann ich das jetzt einfach so sagen. Und wenn wir das in Kistenform kriegen, trinken wir das, ansonsten nicht.
Okay. Ich wohne ja in der Nähe von Essen. Ich komme sogar, wenn ich mit dem Fahrrad fahre, nach Essen an der Stauder Brauerei vorbei. Also pass auf.
Verdammt.
Mein Bier es schmeckt überhaupt nicht wie ein IPA, ehrlich gesagt. Und es ist auf jeden Fall auch, die dunkle Frucht ist auf jeden Fall auch da. Ich weiß noch nicht. Ich muss da noch ein bisschen mehr von trinken. Ich muss erst mal gucken. Ich muss wieder so ein bisschen reinschmecken gerade.
Würdest du denn eine ganze Kiste davon reinzimmern?
Nee, definitiv nicht.
Okay.
Nee, das kann ich schon begeistert. Das kann ich schon mit Sicherheit sagen.
Ich habe dich schon begeisterter gesehen. Bevor wir jetzt ins Thema einsteigen, hatte ich angekündigt, es gibt noch ein Thema. Mhm. Und ich habe heute, was ich heute noch gemacht habe, ich habe Marktanalyse betrieben. Mhm. Marktanalyse Headsets.
Ja.
Podcast-Headsets. Und ich bin nicht zufrieden mit der Marktsituation.
Okay.
Es gibt nach wie vor dieses HMC X sonst was, das 660 Schlubbeliblub, was rauscht und brummt, aber irgendwie gut klingt. das irgendwie 50 Euro kostet und das nächstbessere kostet dann 400 Euro. Und das hinterlässt mich irgendwie, ich habe Fragezeichen. Ja. Also irgendwie ist das, ich bin nicht so zufrieden mit der Marktsituation.
Okay.
Es gibt von Sennheiser, da gab es noch eins, was das war dann wieder etwas schlechter. Das kostet dann nur 300 Euro, also ein Schnäppchen.
Ja.
Aber so in so einem Zwischenbereich, 150 bis 200 Euro, habe ich bisher nichts entdeckt. Dann gab es noch mal eins, das wurde dann aber wieder discontinued.
Okay.
Ja.
Ja, es wurde ja angeprangert von Teilen der Auto-Weird FM-Crew, dass auf meiner Aufnahme beim letzten Mal so viel Hall war.
Das ist richtig, ja.
Deshalb versuche ich das hier gerade zu korrigieren, indem ich näher an meinem Mikrofon dran sitze. Mal gucken, ob das was bringt.
Ja.
Ich wäre eigentlich gerne noch sehr viel näher dran, aber ich habe das hier heute auf die Schnelle alles nicht so hingekriegt. Irgendwie. Das werde ich beim nächsten Mal nochmal verbessern.
Ja, ich habe die Vermutung, dass die Podcasting-Community weg von Headsets divergiert. Mhm. Ich könnte das natürlich auch hier mit meinem Mikrofonnamen machen. Du kennst mich, ich bin so ein Zappel-Philipp.
Ja.
So ein Zappel-Olga.
Ich mag eigentlich beim Headset auch, dass man sich halt, dass man den Kopf bewegen kann, ehrlich gesagt. Mhm.
Und da muss ich nochmal weiter reingucken. Leute, vielleicht habt ihr Empfehlungen für Headsets, die gut klingen. Gerne mit, was weiß ich, analogem XLR-Line-Anschluss. Okay, Mikro. Preisbereich, ich sag jetzt mal bis maximal 200 Euro. Also, ich finde so den Schritt von 50 bis 400, also von 50 auf 400, finde ich, weiß ich noch nicht.
Ja.
Vielleicht muss ich irgendwann in den sauren Apfel beißen und das tun, aber ich, ja.
Ja, wir gucken mal, wie es hier weitergeht, ne? Holger.
Wir gucken mal, wie es hier weitergeht.
Genau.
Wir
nehmen gerade die zweite Folge des Jahres 2025 auf. Ne? Wir wollen jetzt hier mal nicht, dass hier irgendwie die Pferde mit uns durchgehen.
Ja. Wir nehmen die Februar-Folge übrigens auf, weil das ist die Februar-Folge.
Nee, das ist ja die Nachhol-Januar-Folge, weil die letzte Folge war ja eine Zwischenfolge.
Das ist richtig, aber wir haben jetzt den 27. Januar. Ich habe gerade mit der Postproduktion gesprochen. Die Postproduktion wird das erst im Februar hinkriegen.
Ja, dann machen wir Februar 2.
Ja, das von wegen mir auch das.
Denn du weißt ja, zum neuen Auto-Weird FM gehört auch dazu, dass am Ende, nachdem der Stopp-Knopf gedrückt wurde, festgelegt wird, wann die nächste Aufnahme ist.
Das ist richtig. Du machst hier alles neu. Mhm. Alles neu machst du hier. Das genau. Ist, steht das auch in deinem Buch drin, hier in deinem How to Write Better Notes?
Ja. So ungefähr. Deshalb mache ich jetzt auch neu, dass du jetzt mal hier durch den roten Faden leitest, bitte. Und den Leuten mal erzählst, worum es hier heute überhaupt geht.
Oh, willst jetzt hier, also hier, Chaptermark, Thema. Also, das war jetzt relativ fatal, dass du mir den Ball jetzt hier einfach völlig ohne Not zugespielt hast. Weil dann kann ich ja einfach mit meiner Geschichte anfangen, bevor du irgendwie jetzt gleich Rasen ausholst. Also, es geht heute, wir haben es ja gerade schon angekündigt, Editoren, bla 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 bla. Es geht heute um das Thema das Spaß an der Konfiguration seiner Umgebung. Rising hast du mir beigebracht, heißt das. In deiner Welt nennt sich das Rising. Und der Zwiespalt zwischen, es macht Spaß, das zu konfigurieren, aber ist das dann, was habe ich davon? Ist das dann nutzbar? Habe ich wirklich Produktivität? Und Wo befinden wir uns da?
Ja.
Und das wird jetzt ein Streitgespräch in der einen Ecke der Skeptiker aus dem Sauerland und in der anderen Ecke der Ricer aus Gladbeck und let's go. Ich fange einfach mal direkt an. Oh.
Eigentlich wollte ich jetzt direkt eine Frage stellen und fragen, hast du eigentlich schon mal NeoVim benutzt?
Ja, ich habe in der Tat, also die Geschichte wollte ich gerade erzählen. Wir haben ja gerade von Typecraft gesprochen. Typecraft ist ein YouTube-Channel. Wie der Typ heißt, weiß ich gar nicht. Weißt du, wie der Typ von Typecraft heißt?
Also, man sieht öfter mal in seinem Terminal den Namen Christopher Powers, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand wirklich so heißt.
Christopher Powers ist schon richtig geil. Kann ja sein, dass das Christopher, nennen wir ihn einfach T.Craft. Und der hat einen YouTube-Channel, wo es um Linux im weitesten Sinne, VI-Konfiguration, ich weiß nicht, macht der auch NixOS-Kram wahrscheinlich, oder?
Nee, der macht doch Arch, by the way.
Okay, macht der was auch immer. Nein, aber da hast du mir in den Ohren gelegen, du bist mir richtig auf den Sack gegangen damit, guck dir mal den Channel an, das ist total super. Und dann habe ich da mal reingeguckt, aber ich muss schon sagen, der Typ ist witzig, der trifft meinen Humor, der Production Value ist gut. Und ich habe mir eine Videoserie angeguckt, How to Configure Your NeoVim Configuration from Scratch. Wer mich kennt, ich bin eigentlich sehr weit davon entfernt, irgendwas mit NeoVim zu tun zu haben. Überhaupt mit Vim. Vim habe ich als Git-Commit-Kommentar-Editor, wenn ich den mal auf der Kommandozeile was committe. Aber der Typ, der hat das so gut gemacht, dass ich mir anhand seines Videos ein NeoVim-Setup zurechtgedüngelt habe. Mhm. Und ich hatte Spaß dran.
Ja.
Es hat Bock gemacht. Turns out, ich verwende es aber nicht. Jetzt habe ich einen Git-Commit-Editor, der halt sehr viel fancier ist. Aber ja.
Ja, also auf die Gefahr hin, dass ich jetzt direkt am Anfang schon hier abbiege und wir nicht mehr zurückfinden, finde ich das ein bisschen überraschend, weil Leute, die ich kenne, wissen ja, dass du so ein Frontend-Typ bist. Und eigentlich finde ich das mit dem Frontend-Tooling, und das wird vielleicht dann auch nochmal interessant, das zu analysieren, warum das so ist. Ich finde, dass bei Frontend-Tooling so ein NeoVim-Setup eigentlich sehr, sehr gut funktioniert. Also meine private Webseite, die ich mit Astro baue, schönen Dank nochmal, die editiere ich ausschließlich mit NeoVim. Und das ist einfach sehr, sehr geil.
Ja, vielleicht rudern wir aber nochmal kurz zurück, bevor wir jetzt einsteigen, warum und wieso NeoVim. Was ist denn Rising? Also erklär vielleicht mal den Begriff Rising. Ja, genau.
Ja, also ich habe sogar letztens irgendwo gehört, dass das auf so Auto-Themen zurückgeht, also Auto in der Autotuning-Szene. Daher kommt wohl dieser Begriff des Risens, dass wenn man ein Auto
irgendwie tunt. Du bist ja auch dem Autotunen nicht abgeneigt,
genau.
Muss ich sagen. Also ich kenne dich ja damals, als wir zusammen bei der Solinger Qualitätsfirma Concentric unterwegs waren, gab es von dir Sprüche wie, guck mal meine Schlappen an, guck mal, das sind nicht geile Schlappen, boah, guck mal die Felgen an, guck dir doch mal die Felgen an.
Ja, da war ich noch ein anderer Mensch. Genau, also wie gesagt, das Rising ist im Prinzip so eine Art Subkultur in der Linux-Welt, wo es auch eigene Subreddits und weiß ich nicht was von gibt. Und es geht eigentlich darum, den eigenen Desktop zu customizen und im weiteren Sinne eben auch die eigene Entwicklungsumgebung zu customizen. Also wenn man mal bei YouTube nach Awesome Hyperland Rise sucht, dann wird man da diverse Videos finden, wo Leute ihren Hyperland Window Manager ganz schön konfigurieren. Da geht es halt auch immer darum, dass die Farben dann alle schön aussehen, dass alles halt irgendwie visually appealing ist. Und das ist erstmal so dieser Grundansatz des Risens. Und wenn man das halt noch einen Schritt weiter denkt, dann ist ja das, was man mit Dot-Files macht, geht eigentlich auch dahin. Man versucht ja irgendwie die ganzen Entwicklungstools, die man halt hauptsächlich im Terminal benutzt, so zu konfigurieren, dass das irgendwie Spaß macht, dass das irgendwie toll ist, so von der Usability her. Das würde ich jetzt erstmal Rising erklären, glaube ich. Mhm.
Ja, kann ich an der Stelle sogar nachvollziehen. Man, der Reiz war für mich da, der Typ hat mich mitgerissen. Also es ist irgendwie so, der hat das so aufgebaut, dass ich da Bock zu hatte. Und alles das, was er da gemacht hat, das sah auch erstmal, wir reden ja von einem Terminal, TUI war der Begriff, den ich gelernt habe.
Genau.
Terminal UI. Und das hat aber wenig mit dem Appeal zu tun, von den ich noch so kannte. Also das sieht alles, also das hat alles seinen speziellen Charme, hat aber eine gewisse Ästhetik. Das fand ich irgendwie schon cool. Also das hat mich dann auch irgendwie bei der Stange gehalten. Also keine Ahnung, das Erste, was du machst, ist dir da so ein File-Editor, so ein File-System-Baum oder so eine Projektübersicht reinzubauen, die dann auch so schön reinfadet, und das ist schon nicht so schlecht. Das ist schon cool.
Ja.
Ja, also das hat Bock gemacht. Ich hatte bisher wenig Berührung damit, muss ich sagen. Wie ist es bei dir? Wie ist, warum bist du denn, warum bist du in diese Richtung abgerutscht?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich, Hörer dieses Podcasts wissen ja, dass ich NixOS benutze, by the way. Und NixOS ist ja eigentlich so die ganze Grundidee für mich, ist ja, dass man halt sämtliche Betriebssystemkonfigurationen irgendwie in Git trackt und entsprechend dann halt auch customized, wenn man will. Ich habe aber nicht direkt damit angefangen, mir die Oberfläche irgendwie schick zu machen. Ich hatte am Anfang halt Gnome. Das kann man halt auch ganz gut customizen mit Extensions. Viele Leute sagen halt, dass KDE besonders customizable ist. Ja, und dann bin ich aber da irgendwie so ein bisschen reingestolpert, ehrlich gesagt, weil irgendwann dachte ich mir mal so,
du sagtest dir, hoch, da ist ein Rabbit Hole, das genau. Kann ich nicht links liegen lassen.
Genau, ich dachte mir so, ach, wie wäre es denn eigentlich, wenn ich jetzt mal meine Gnome-Konfiguration wegschmeiße und mir einfach mal Sway installiere?
Musstest du dafür das Betriebssystem neu installieren?
Was muss ich? Nee, natürlich nicht. Das muss man natürlich bei NixOS nicht machen. Das geht natürlich einfach so.
Und, da gab es doch diese Geschichte, dass du für irgendwie einen Gnome, sagt man eigentlich Gnome oder Gnome?
Ich glaube, man sagt Gnome, aber ich möchte mich da jetzt nicht irgendwie als die Autorität hinstellen, die sagt, wie man das ausspricht.
Der Macher aus dem Pod kann das glaube ich tun. du musstest für irgendwas musstest du glaube ich irgendwie dein Linux neu installieren, um irgendwelche Parameter für ich habe keine Ahnung. Es war eine witzige Geschichte, die du vielleicht wann anders mal erzählst.
Ach so, das war doch damals, als ich noch Manjaro hatte.
Ach, dunkle Zeiten.
Ja, die dunklen Zeiten, als ich noch mit Manjaro gearbeitet habe. Mein Gott, und dann kam endlich, dann habe ich irgendwann NixOS für mich entdeckt und dachte, ah. Genau. Nee, ja, also letztlich hatte ich mir auch Sway für alle Leute, die es nicht kennen. Also
stopp,
wenn es da überhaupt jemand gibt,
der das nicht kennt. Es ist ein Tiling Window Manager.
Genau, es ist natürlich ein Tiling Window Manager. Und das habe ich hauptsächlich deshalb gemacht, weil ich dachte, vielleicht werde ich dadurch produktiver. Also ich bin jetzt irgendwie schon länger auf der so ein bisschen dabei, so grundlegende Dinge einfach zu hinterfragen in meinem gesamten Entwicklungssetup. Und dazu gehört unter anderem auch die Art und Weise, wie ich meine Fenster organisiere. Und
hast du ein Buch dazu gelesen?
Ich habe kein Buch dazu. Vielleicht sollte ich ein Buch dazu lesen. Zu ja. Tiling Window Managers.
Ich habe ja.
Wie viel Zeit hast du heute damit verbracht, Fenster anzuordnen auf deinem Desktop, sodass sie sich nicht überlappen?
Habe ich nicht. Wie viel Zeit hast du damit verbracht, dein Audacity so zu konfigurieren, dass der Mikro erkannt wird?
Das hat nicht lange gedauert.
Ich vermute mal, das waren mehr als das. Aber gut,
wir schweifen ab.
Das ist Teil des Konzepts.
Ja. Abschweifen? Darf ich noch weiter abschweifen oder nimmst du mir gerade den Faden aus der Hand?
Nee, du, mach einfach weiter.
Genau, also ich glaube, der interessante Punkt ist, ich habe das deshalb gemacht, weil ich gucken wollte, ob man mit einem Tiling Window Manager gegebenenfalls produktiver ist und bin mir bis heute noch nicht sicher, ehrlich gesagt. Also
ich glaube, wir werden gleich ich überlege gerade, wir haben ja so einen global-galaktischen roten Faden. Ich überlege gerade, ob wir ihn von hinten aufzäumen. Weil die Frage, die sich jetzt, auf die das ja kulminieren wird, nach deinem Vortrag, ist es denn produktiver? Und das interessiert auch die Hörerinnen da draußen.
Ach so, du meinst so Spoiler oder was? Spoiler-Alert.
Ja, wir werden ja dann irgendwie, werden ja beide sagen, das ist auf jeden Fall produktiver, weil das und das geht.
Ach, das wirst du auch sagen. Das hatte sich gerade nicht so angehört. Also du schreibst doch jetzt viel produktiver deine Commit-Nachrichten, oder nicht?
Nein.
Also ich.
Gut, wir machen das jetzt einfach so. Also, es ist für mich, es hat Spaß gemacht, das zu tun. Mhm. Ich bin nicht produktiver dadurch. Und ich werde da immer wieder drauf hin, also ich werde da immer wieder reingucken. Einfach nur, weil es Spaß macht.
Ja.
Aber es hat mich nicht produktiver gemacht. Einfach weil, also das ist möglicherweise NeoVim spezifisch. Dieses Setup braucht immer noch so ein bisschen Fliege. Mhm. Ich habe ja dann noch ein Plugin-Manager und noch ein Plugin-Manager, mit dem ich meine Config noch toller machen kann. Das ist alles cool. Das ist alles super. Das möchte, mit jedem Update möchte das noch mehr von mir. Dann ist dieses Nischen-Plugin mit dem Nischen-Plugin nicht kompatibel.
Achso, hatte ich dir schon mal von Nixo erst erzählt, weil da passiert sowas.
Genau, genau. ich glaube, möglicherweise hast du das auch damit. Weil die Plugins sind ja, nur weil ich die in Lua konfiguriere, sind die Plugins ja nicht.
Also ja, aber, ja also ich konfiguriere mein NeoVim. Achso, zu NeoVim kann man vielleicht noch kurz erzählen. Es gibt natürlich verschiedene Distributionen und verschiedene Package Manager dafür. Ja, ich weiß gar nicht, was hast du? Hast du Luna, Vim oder hast du from scratch einfach mit,
from
mit
scratch. Lazy? Ich hab das from scratch mit Lazy, ja. Also from scratch mit Lazy als Plugin Manager. Ich habe nicht die Lazy Distribution.
Okay. Ihr findet Links in den Shownotes zu all diesen Sachen, die wir jetzt nur kurz anreißen, aber jetzt nicht im Detail erklären. Wir machen demnächst nochmal die NeoVim-Folge, wo wir das in ganz im Detail beleuchten. Nee, aber was ich da mache, ich benutze natürlich NixVim, was die NixOS-basierte NeoVim-Distribution ist, mit der man die gesamte Konfiguration mit Nixcode schreiben kann. Ja. Und das führt natürlich dazu, dass, ne, also nochmal, wir erinnern uns nochmal an NixOS. Ich habe ja alle meine Betriebssystem-Inputs, die werden ja quasi getrackt als Git-Hash. Und wenn jetzt ich ein Update mache und dabei auch meine ganzen NeoVim-Packages geupdatet werden und ich diese Konfiguration aktiviere und dann feststelle, dass es nicht geht, dann kann ich ja wieder zurückgehen. Das ist ja gerade das Problem. Bei Lazy kannst du ja jetzt nicht sagen, ich roll das mal zurück. Das ist ja nicht vorgesehen im Konzept.
Ja, aber das ist jetzt ja, das ist ja alles löblich, dass das funktioniert. Aber stell dir mal vor,
das ist ja alles löblich.
Mein NeoVim fährt jetzt hoch, wenn ich Commit machen möchte.
Ja.
Wenn das dann zum ersten Mal an dem Tag ist oder zum ersten Mal das ist, wo er irgendwelche Plugin-Updates durchführen möchte, wahrscheinlich kann ich das auch noch irgendwo konfigurieren, dass er das nicht tut. Aber er macht das, also Auto-Update, also Evergreen finde ich erstmal gut. Und dann bombardiert mich das der Kollege mit irgendwelchen Changelogs und mit möglicherweise Sachen, die eben nicht funktionieren. Und wenn ich gerade einen Commit machen möchte, finde ich es jetzt unpraktisch, wenn der Editor mir sagt, nee, ich fahre gerade nicht hoch, weil hier mein Plugin für was musste ich konfigurieren, damit TypeScript geht? Da musste ich doch null irgendwas. Null LM.
Also TypeScript hat erstmal einen eigenen Language-Server. Ich weiß nicht, ob du jetzt in dieses Thema, wie IDEs und so funktionieren, gehen
willst. Ja, da kommen wir gleich.
Der NullLS ist eigentlich die Language-Server-Implementierung, mit der du Tools wie Prettier zum Beispiel über Language-Server-Commands ansprechen kannst.
Genau, aber da war jetzt erstmal irgendwas, war mit dem Language-Server-Protokoll irgendwie nicht kompatibel und ich konnte nicht committen. Mhm. Das ist es bei dir, ist das so? Ja, das meldet dir dann dein NeoVim auch, aber dann kannst du nicht committen, sondern musst erst auf deinen letzten Betriebssystem-Snapshot zurückwechseln.
Ja, ich finde
equally annoying.
Ich muss sagen, ich hatte das bis jetzt noch nie, was du gerade berichtest, dass da irgendwie so eine Inkompatibilität war, dass das nicht mehr lief oder nicht mehr gestartet ist oder so. Vielleicht habe ich Glück gehabt oder so, aber. Ich hatte nur so Glitches wie, und das ist, finde ich, viel schlimmer, weil ich das dann nicht merke. Das habe ich jetzt erst vor kurzem gemerkt, dass bei mir diese Prettier-Integration nicht mehr funktioniert und deshalb der Code nicht mehr formatiert wird. Und das ist mir aber erst viel später aufgefallen. Und jetzt weiß ich nicht mehr, woran es liegt. Und habe jetzt natürlich auch keinen Bock, da ewig lang eine Recherche in meiner Git-History zu machen, warum das jetzt kaputt gegangen ist.
Ja, also, ja gut, das ist genau der gleiche Punkt.
Ja, aber es funktioniert grundsätzlich. Es ist noch benutzbar. Ich kann noch Commits machen. Das ist schon mal, glaube ich, eine andere Qualität als ich kann auf einmal nicht mehr speichern.
Ja, aber das ist, das finde ich aber auch annoying. Also das, ich mache den Themenkomplex auf. Du hast es gerade schon angeteasert. Ich habe ganz viel darüber gelernt. Nicht ganz viel. Ich habe da was darüber gelernt. Was macht denn ein Editor aus? Mhm. Was mag ich an einem Editor? Ich habe IntelliJ noch besser zu schätzen gewusst und gelernt. Und ich habe VS Code noch mehr zu schätzen gelernt, weil das trifft einen guten Sweet Spot irgendwo in der Mitte für mich.
Ja, also ich würde jetzt trotzdem gerne noch mal verstehen, was fehlt für dich, um es als dein Daily Driver Editor für Frontend-Sachen zu benutzen? Oder ist es einfach nur diese ungewohnte, weil viele Leute, also, oder wo ich auch am Anfang mit gestruggelt habe, ist eben die Navigation über die Home Row, Halt diese Motions, die man machen kann. Aber das kann man ja peu à peu erweitern. Also der erste.
Ja, aber warum? Warum sollte ich? Also ja, auch das ist ein großer. Das ist so ein bisschen was Esoterisches. Da werden jetzt möglicherweise Leute schäumen. Aber ich, das ist eine sehr große Hürde. Punkt. Und ich, also es bringt mir nichts. Also das ist ganz nett. Da kann ich mit flexen von meinen Informatiker-Buddies. Mhm. Dadurch schreibe ich keine Zeile Code mehr am Tag.
Das stimmt. Also ich lege auf den Stack, ist das Schreiben von Code überhaupt die Haupttätigkeit und ist es überhaupt sinnvoll, das Schreiben von Code zu optimieren? Das ist eine Diskussion, die können wir gleich noch führen.
Meinst du? Bei Minute 50?
Genau.
Machen wir die Diskussion auf, als Softwareentwickler, was mache ich denn eigentlich den ganzen Tag? Das finde ich gut. Das ist in so einer Folge, wo es ums Rising von Konfiguration geht, finde ich gut.
Ich glaube, man merkt da, wir haben vielleicht beide einen unterschiedlichen Blick da drauf, weil ich sehe halt irgendwie YouTube-Videos, wo Leute dann mega gut damit umgehen können. Ich sehe halt dieses YouTube-Video über dieses Building a Second Brain und da sehe ich so eine Versprechung und habe Angst, dass ich was verpasse. Und deshalb bin ich bereit, sehr viel Zeit und sehr viel Mühe zu investieren. Mhm. Das halt zu lernen. Und mittlerweile kann ich halt auch ein paar von den Motions. Es ist dann halt auch geil. Ich weiß, ich habe dir ja damals davon erzählt, wie ich halt 10 Finger tippen gelernt habe. Das war ja eigentlich auch so eine Sache. Ich möchte schneller tippen können. Das kann ich mittlerweile eigentlich ziemlich gut, finde ich. Also gut genug. Immer noch nicht perfekt, aber gut genug, dass ich relativ schnell schreiben kann. Und da war das auch so, als ich das gelernt habe, ne, das war mega anstrengend und hat überhaupt keinen Spaß gemacht. Aber irgendwann ist dann so der Tag, wo du so die ersten 2 Wörter hintereinander richtig hintippst und denkst so, boah, das hat sich jetzt so geil angefühlt, das will ich jetzt weitermachen. Und ich finde, bei NeoWeb ist das auch so, wenn du dann irgendwie, weiß nicht, eine so eine Sache richtig machst. Also es gibt ja zum Beispiel so Sachen wie das CI ist ja Change In und dann sagst du, wo drin du ändern willst. Also wenn du sagst, CI und dann Anführungszeichen oben, dann bewegt er den Cursor zu den ersten Anführungszeichen in der Zeile und löscht alles, was zwischen den Anführungszeichen ist und setzt sich in den Insert-Mode. Weißt du? Und das ist halt irgendwie geil, weil, also, wenn du zum Beispiel nix schreibst, dann hast du halt oft Anführungszeichen, weil du halt Strings werden halt in Anführungszeichen gemacht. Und wenn du jetzt irgendwo einen String ersetzen willst, dann machst du halt erst springe 15 Zeilen nach unten, dann machst du CI Anführungszeichen, dann bist du direkt mit dem Cursor da und dann kannst du sofort lostippen. Und wenn du so einen Flow einmal hast, dann denkst du dir so, boah, wenn ich das immer machen könnte, das wäre ja so geil, dann wäre ich ja so schnell, weißt du? Und
ich kann die Faszination völlig nachvollziehen, ich bin auch völlig dabei. Aber wie du gerade du hast diesen Tanz angefangen, die Tippgeschwindigkeit ist nicht das, was mich tagsüber limitiert.
Ja, also, das stimmt, aber gut, dann ist das Thema, dann können wir das Thema jetzt beenden, weil dann ist das alles eh Quatsch. Weil natürlich ist für einen Softwareentwickler, glaube ich, mit Leuten reden, rausfinden, was gemacht werden muss, vielleicht Designdokumente erstellen oder auf Tickets responden, das nimmt alles viel, viel mehr Zeit in Anspruch, als zu sitzen und diese Zeile Code hinzuschreiben, meiner Meinung nach.
Ja, gut. Du haust den Polemiker mal jetzt raus. Das Gute ist löblich.
Ich auch muss löblich. Ja hier den Markus Lanz auch mal ein bisschen fordern.
Ja. In meiner Realität ist es halt so, dass man es gibt die Momente, wo ich alleine Code schreibe. Oft schreibe ich Code mit Leuten zusammen. Ich teile meinen Bildschirm und hacke. Oder ich gucke Leuten dabei zu, wie sie hacken. Es ist nicht zwingend erforderlich, dass die Leute die gleiche IDE benutzen. In meinem aktuellen Umfeld ist es so, ich verwende also irgendwas JetBrainsiges. Mhm. Meine Kollegen benutzen gerne was VS Codiges.
Ja, die benutzen gerne was Codiges, ne?
Was Codiges, was VS Codiges, irgendwelche Abkömmlinge davon. Wir können uns gegenseitig verstehen. NVIM passt nicht in diese Ecke rein.
Ja.
Natürlich ist das Flex. Ach, guck mal, wie geil ich bin.
Wie geil ich meine Commit-Nachrichten schreiben kann.
Ja, keine Ahnung. Oder guck mal, wie geil ich mit VS Code mein, oder mit Envim mein Astro und CI, Anführungsstrichen, das Ding bauen kann. Ja, das ist cool. Ist cool, wenn man sein Team so weit, wenn man möchte, dass sein Team so weit ist, aber ja, weiß ich nicht. Das hat mich noch nicht. Überzeugen also, Sie mich.
Du machst ja gerade die Teamdebatte auf. Ich habe immer noch nicht rausgehört.
Entschuldigung.
Ich finde die Teamdebatte gut, da können wir gerne drüber reden. Da habe ich nämlich auch Punkte zu, die ich noch nicht mal auf den roten Faden geschrieben habe.
Dann kommen die auch hier nicht vor.
Ich habe immer noch nicht ganz verstanden, was genau dir fehlt bei NeoWeb, weil ich dich vielleicht auch nicht habe ausreden lassen.
Das ist bisher noch nie vorgekommen.
Aber da frage ich gleich nochmal nach, weil jetzt möchte ich erst einmal zum Thema Teamdebatte.
Ich frage da mal nach.
Das Thema. Nee,
welche zwei Fäden möchtest du aufgreifen? Möchtest du Teamdebatte, die führt uns ein bisschen weiter weg, oder möchtest du, was fehlt mir bei NeoWim?
Ich mache jetzt die Teamdebatte, weil wir da jetzt gerade drüber geredet haben. Ich frage dich nachher nochmal, was
dir fehlt. Ja, okay, wir sind bei Minute 55 übrigens, zumindest laut meiner Uhr.
Früher waren Folgen gerne mal 2 Stunden lang, also haben wir ja noch Zeit.
Du hast Letzte Woche, als wir aufgenommen haben, hast du oder vor 2-3 Wochen hast du gesagt, nee, Folgen müssen kürzer werden, weil, ja, genau.
Ja, aber heute hast du eine halbe Stunde erzählt, was du heute gemacht hast. Und die Leute wollen
ja
ein bisschen Content
haben. Das ist ja auch sonst anders. Das ist ja sonst, ja.
Gut, also Teamdebatte.
Teamdebatte.
Ich finde, da gibt es auch mehrere Stufen von, weil, ich weiß noch, als ich noch jung war, im Büro gearbeitet habe, bei meiner ersten Firma, da haben alle dieselbe Tastatur gehabt. Du wirst nicht glauben, die hatten alle dieselbe Tastatur. Alle eine Stock-Tastatur.
Alle eine Nufi R75?
Nee, alle Stock-Tastatur. Alle mit demselben physischen Layout. Kein ANSI-Layout. Was war da los? Keine Ahnung.
Das ist übrigens... ANSI-Layout, das ist völlig unstrittig. Also das ist... Wer von unseren Zuhörerinnen verwendet denn kein ANSI-Layout?
Überleg mal, wie viel Weg dein kleiner Finger geht, weil die Shift-Taste auf einer ISO-Tastatur kürzer ist. Wie viel weiter das ist jeden Tag, wie oft dein Finger zu der Shift-Taste geht.
Da müssen wir überhaupt nicht drüber reden.
Das sind Kilometer.
Das ist völlig unstrittig. Es hat doch niemand eine andere Meinung.
Gesagt, da hatten alle denselben Computer, da hatten alle Eclipse, da hatten alle Windows. Und das hat auch dazu geführt, dass wenn man gesagt hat, hey, lass uns mal zusammenarbeiten, hat man sich hingesetzt, man konnte einfach arbeiten. Weil es war alles gleich. Ne?
Ja, aber alles gleich scheiße.
Das ist ja der Punkt, das ist jetzt die Frage. Also, wenn jemand sich an meinen Computer setzt, der wird noch nicht mal hinkriegen, in ein anderes Fenster zu gehen.
Ja, das stimmt.
Und das sind so zwei Welten, die sind ja so weit voneinander entfernt und beides hat vielleicht seine Berechtigung und es hängt vielleicht vom Team ab und vom Umfeld ab, was da irgendwie besser ist. Also, weil ich finde, es hat auch einen Wert, dass man einfach sich an jede Workstation, ich nenne das jetzt mal so, setzen kann und losarbeiten kann. Und das, was du gesagt hast, ist ein Level drauf oder ist eine andere Ebene, weil du arbeitest halt in einem so Teil-Remote-Setting. Und da vermute ich mal, dass man dem anderen nur zuguckt oder macht ihr auch so remote, du kontrollierst den Computer des anderen Sachen?
Da bin ich kein Fan von. Also bin ich.
Ja,
also
weil das ist eigentlich für mich der Sweet Spot, dass man trotzdem sehr viel zusammenarbeitet, aber dass man immer ein Handover macht, wo der andere bei sich auf dem Computer übernimmt und dann auf seinem Computer tippt, weil es gibt ja halt auch so Tools, mit denen du dann den anderen Computer fernsteuern kannst.
Ja,
das finde ich absolut fürchterlich. Das möchte ich auch.
So weit würde ich nicht gehen, aber ich bin immer noch ein Fan von OpenSSH.
Ja, weil du hast gerade gesagt, wir verstehen uns quasi. Du hast gesagt, ja, ich mache IntelliJ, die machen VS Code. Das ist ja völlig egal, weil also es ist halt einfach nur dann am Ende des Tages eine andere Darstellung des Codes. Was der gerade für Tasten drückt, das ist ja dann kein, das interessiert ja dann nicht, oder?
Ja, weiß ich nicht. Also ich finde es sehr schön, dass wir noch weiter abdriften und ich werde auch diese Möglichkeit nutzen, jetzt noch weiter abzudriften. Driver und Driver und Navigator. Mhm. Wenn ich Navigator bin, erzähle ich dir, guck mal, da vorne, hier links, rechts, du musst jetzt hier, da, Klasse links, da, Funktion raus, Refactoren, hier Test, bla. Als Driver, als Mensch an der Tastatur, ich Ich habe mich nicht so viel weiterentwickelt als damals, kannst du dich noch dran erinnern, als du bei der Konzentrik reingepoltert kamst und dich hinter mich gestellt hast und als erstes mich gefragt hast, Holger, an welchem Test arbeitest du denn gerade? Weil wir alle arbeiten ja testdriven, weil das ist ja, sonst rennst du ja am Leben vorbei. Und ich manchmal ist es so, dass Teil von so einem ganzen Driver Navigator Quatsch ist, dass man sich nicht, das ist natürlich dann das Beste schlechthin, dass man sich High Level die Bälle hin und her spielt. Aber manchmal bin ich oder andere Menschen in diesem Call bisschen lost und dann musst du den Ball ein bisschen tiefer an. Nee, komm, mach mal hier. Was willst du jetzt von mir? Mhm. Du musst eine Methode machen. Wie, was denn? Also, was? Nee, ich habe keine Ahnung. Was soll ich tippen?
Ja,
okay. Also, so weit fällt das bei mir. Und das habe ich auch schon ganz oft erlebt. Da bin ich wahrscheinlich nicht der Einzige. Das kommt nicht oft vor, es kommt aber vor. Und wenn man dann nicht die gleiche Sprache spricht, also im Sinne von IDE-Atome,
ja,
ist das noch eine Schwierigkeit? Weil
ich kenne die Situation, die du meinst. Aber ich glaube, wenn man jetzt sagt, geh mal da runter und mach da unten eine neue Funktion und die heißt sowieso, dass man damit schon weit kommt. Aber wenn natürlich alle dieselbe IDE benutzen, dann hat man immer den Vorteil, dass man sagen kann, jetzt markier mal die Zeile und drück mal sowieso.
Genau.
Und dann passiert das und das, so dass man darüber noch so Learnings hat. Ah, okay, so kann ich das auch machen.
Naja.
Ja. Punkt.
Genau, ja. Das, ja.
Okay, ja, gut. Aber es ist jetzt nicht so, dass da jetzt eine mega Behinderung irgendwie im Miteinanderarbeiten stattfindet, weil du halt der Opa mit den Teddy J bist und die coolen Kids alle VS Code benutzen.
Nee, das war du meinst die coolen Kids mit Envim.
Nee, du hast ja bei euch sind ja die coolen Kids, die VS Code benutzen, glaube ich, oder?
Ach so, ja, aber ich kann ja auch VS Code, so ist es nicht.
Das hat sich aber gar nicht so angehört, als ob du das könntest.
Richtig. Nein, aber jetzt pack mal NeoVim in die Gleichung rein.
Ja, gut, NeoVim ist ich habe selber jetzt ja gerade ein Treffen mit Freunden von mir gehabt, wo wir auch ein bisschen miteinander programmiert haben. Mhm. Und ich habe mein NeoVim so konfiguriert, dass er halt die Zeilen relativ anzeigt. Das heißt, anstatt halt absolut in der Datei zu zeigen, in welcher was die Zeilennummer ist, ist immer.
Wenn du einfacher weißt irgendwie, dass du dann N5 da bist.
Genau, wenn ich jetzt zum Beispiel 5 Zeilen nach oben, also ich sehe halt eine Zeile und sehe, da steht eine 5 dran, dann weiß ich, das ist 5 Zeilen über der Position, in der ich gerade bin. Und dadurch weiß ich dann, dass ich halt J5 drücken muss, um halt dahin zu springen. 5J, Entschuldigung. Und genau, das hat dann aber, während wir programmiert haben, total verwirrt, weil es halt immer hieß, ja, geh mal in Zeile 23. Ach nee, das ist ja 23 Zeilen nach unten. Ja, und solche Sachen sind das dann halt schon. Mhm. Aber nichtsdestotrotz.
Hast du mir gerade, ich möchte das schon nochmal kurz hier, du hast mir gerade recht gegeben übrigens, oder?
Genau, du hast mich ja nie ausreden lassen. Du hast ja irgendwann, du hast ja ungefähr vor anderthalb Stunden hast du ja gesagt, ja, wir greifen jetzt einfach mal vor und wir sagen einfach direkt, ob wir das besser finden oder nicht. Und dann hast du mich aber nie meine Meinung dazu sagen lassen.
Ach so.
Also, der Punkt.
Okay, Leute, es war schön mit euch. Tschüss.
Weiter in der nächsten Folge.
Genau.
Ich bin da hin und her gerissen, muss ich sagen. Also
das klang gerade nicht so.
Wie gesagt, ich investiere mega viel Zeit. Ich glaube mittlerweile, und ich verstehe auch alle Leute, die sagen, Benedikt, du bist total bekloppt, du rennst am Leben vorbei, weil das wirklich unfassbar viel Zeit ist, die ich jetzt alleine in NixOS versenkt habe. Jetzt habe ich mir noch Sway installiert und als ich das einigermaßen laufen habe, ich angefangen, NeoVim zu konfigurieren. Und ich kann dir nicht sagen, warum ich das mache, Holger. Ich weiß es nicht genau. Ich habe
weil
das Gefühl.
Bock macht. Wahrscheinlich, weil es Bock macht einfach. Das
ich habe das Gefühl, ich will zwanghaft Dinge anders machen, als ich die letzten 10 Jahre halt gemacht habe. Ich habe halt macOS benutzt, ich habe eine IntelliJ gehabt und das war halt mein Leben. Und jetzt will ich es alles irgendwie anders machen und hoffe, da irgendwie den heiligen Gral der Produktivität zu finden.
Du hattest Du hast mir das irgendwann in der Sprachnachricht, hast du mir das sehr gut zusammengefasst.
Die Autobiografie-MB-Seiten kommen jetzt wieder hier.
Da hast du mir gesagt, du hast Mütter beleidigt und hast gesagt, dass Staud ein gutes Bier ist, aber da hast du auch gesagt, dass du bist jetzt ja Freelancer. Du hast dir als Tagline die Productivity, Developer Productivity gegeben, oder zumindest eine der Taglines. Du hast es für mich so zusammengefasst, ich möchte jeden Stein der Produktivität für dich mal umdrehen, um mal zu gucken, was ist gut, was ist nicht gut. Und ein Stein ist dann natürlich auch die IDE, das Betriebssystem. Und um deine Meinung zu haben, musst du es ernsthaft einsetzen. Das kannst du ja nicht nur so halbherzig einsetzen.
Ja, aber ist NeoVim, also das stimmt, dass ich das gesagt habe. Da habe ich mich vielleicht auch selber vor mir selbst entschuldigt, dass ich so viel Zeit dafür benutze. Man kann ja auch die Frage stellen, ist NeoVim wirklich ein relevantes Tool, das man dafür sich angucken muss? Wenn man jetzt einfach mal, wenn du, ich meine, du arbeitest gerade, was hast du mir erzählt, wie viele Engineers da arbeiten? 100 oder 200, keine Ahnung was. Wie viele davon benutzen NeoVim? Ernsthaft?
Es gibt Leute, ich habe keinen Namen parat, ich werde diesen Namen besorgen. Es gibt in Zahlen 1 Menschen in unserer Organisation, die NixOS einsetzen.
Boah, die Person möchte ich kennenlernen.
Die möchte ich heiraten. Ich möchte sie. Nee, ist das relevant? Ist NeoVim relevant?
Ja, weil guck mal, jetzt sagen wir mal, ne, ich mache jetzt hier halt Productivity und jemand sagt, hey Benedikt, komm mal, hilf uns mal mit unserer Productivity, und ich komme dann und sag so, ihr müsst jetzt alle NeoVim machen. Habe ich mir 3 Jahre lang angeguckt, ist objektiv der beste Editor, den man haben kann. Man muss ihn halt nur 2 Jahre lang lernen.
Du sag mal das, aber ich kann, also ich möchte dir jetzt zu nahe treten. Möglicherweise wirst du das in einem Consulting-Kontext oder wo du Menschen berätst, wirst du das vielleicht droppen. Aber du konsultierst dich ja gerade selber, und da ist das Thema gerade, ich investiere Zeit und Geld in NeoVim. Aber wenn jetzt die Kapitolversicherung anfragt, wirst du ja möglicherweise feststellen, dass deren Produktivitätsengpässe nicht auf der falschen Wahl der NeoVim-Distribution liegen.
Ja gut, das hatte ich ja. Hast du das eigentlich von Anfang an geplant, dass das hier so eine Therapiestunde für mich wird, oder?
Ist das ja, ja, ja. Ja, ja.
Dass bei der Kapitolversicherung das wahrscheinlich eher an dysfunktionalen Prozess liegt, als daran, dass die Leute nicht schnell genug den Code reingetippt kriegen. Das hatte ich ja, die These hatte ich ja vorhin schon aufgestellt. Ja, aber soll ich jetzt eigentlich noch die Frage beantworten, ob das produktiver ist oder nicht?
Du hast das schon mal, aber mach es.
Ich beantworte die Frage und danach sagst du mir, warum du das nicht für Frontend-Entwicklung benutzt, okay?
Die Frage, das liegt noch auf dem Stack, das sehe ich schon noch
Also, wie gesagt, ich mache das alles, weil ich
begrüße jetzt unseren musikalischen Gast des Abends. Und
ich mache das alles, weil ich irgendwie die Hoffnung habe, damit produktiver zu sein. Und ich habe auch das Gefühl, also NixOS habe ich mega viel Zeit rein investiert, bin ich voll überzeugt mittlerweile. Da hatte ich auch lange, war ich so, oh, ist das wirklich das Richtige oder ist das irgendwie alles Quatsch? Mittlerweile, NixOS ist geil. Wer kein NixOS macht, läuft am Leben vorbei. Punkt. Tiling Window Manager ist 90% der Zeit geil, und dann, wenn man mal nicht Tiling braucht, dann ist es einfach nervig, dass es Tiling ist. Zum Beispiel, wenn ich meinen Passwortmanager unlocken muss und das Passwort eingeben muss, dann geht einfach dieses Fenster nimmt einfach ein Drittel des Screens ein. Und dann denke ich mir so, es wäre jetzt okay gewesen, wenn das einfach nur so ein kleines Fenster, das halt irgendwie floated gewesen wäre. Aber halt die Fenster, mir ist auch klar geworden, ja, es ist cool, dass die Fenster sich immer, ich habe jetzt zum Beispiel hier gerade ein Setup, ich habe auf der einen Seite unseren Call und auf der anderen Seite habe ich halt unser Dokument, und ich habe 2 Tasten gedrückt, dann hatte ich das und habe jetzt nicht da irgendwie die Fenster hin und her geschoben und so. Klar, das können GNOME und macOS mittlerweile auch, aber es ist ja auch, wenn ich jetzt noch ein Fenster aufmache, dann würde das auch automatisch arrangiert. Ist gut, ist toll. Aber das mache ich, wenn ich mich hinsetze und anfange, mache ich das einmal. Das sind 3 Sekunden, das zu machen, und mit der Maus wären es 5 Sekunden, weißt du? Das heißt, das ist ein Productivity-Gain, der nicht der ist jetzt nicht weltbewegend, weißt du? Das ist jetzt nicht so, ja, aber ich habe es halt gemacht, okay. NeoVim, selbes Thema. Wenn ich damit arbeite, in Sprachen oder in Ökosystemen, wo das gut funktioniert, Terraform-Configs anpacken, YAML-Dateien editieren, Nixcode schreiben, Go programmieren, halt diese ganzen vielen Sachen, die ich halt so mache, weißt du, die
ich
einfach mal so...
Ich mag, wo das jetzt hinführt, Wo ist dann, es gut? Erzähl doch mal, vielleicht mal von vorne mal, wo
wenn
ist
ich mal so ein
gut?
bisschen Rust mache irgendwie, oder wenn ich einfach mal ein bisschen mit SIG programmiere, weil ich da gerade mal Lust habe, einen neuen Editor zu schreiben,
ja,
dann... dann ist das geil. Dann macht das einfach mega Bock, damit zu arbeiten, weil es ist einfach, es ist schnell, es geht einfach. Du kommst an dein Terminal dran. In deinem Terminal finden alle deine Tools statt. Deine Tools sind alle Terminal-Programme und die ganzen UIs, die da drauf gebaut sind, einfach nur ein bisschen Schmonz, damit es schön aussieht.
Wir müssen gleich noch drüber reden, dass Fischer jetzt in Rust neu geschrieben wurde übrigens.
Ja, das ist ja alternativlos. Dann reiht es sich endlich in die Menge der Tools ein, die mit Rust geschrieben sind und deshalb besser sind. Also das macht Bock, wenn man die Tastaturkombination drauf hat, das macht Bock. Aber ich bin halt auch irgendwo ein Java-Opa und mit Java ist es einfach unheimlich schmerzhaft, das mit NeoVim zu machen. Und da werden jetzt wieder die Leute mir bei Mastodon schreiben, Benedikt, hast du nicht das und das in NeoVim? Und das geht ja alles besser. Aber die gesamte Java, hier fängt übrigens gerade ein Rant an. Chaptermarke, Benedikt's Rant.
Ja.
Die Java-Integration in NeoVim.
Der Holger lehnt sich jetzt gerade zurück und kassiert. Und ich stelle euch das mal so vor, der Benedikt hat Schaum vom Mund und ich lehne mich zurück und grinse einfach nur breit und zippe an meinem leckeren Pale Ale. Ja. Und
die,
bitte.
Die NeoVim-Integration, die ganze Java-Integration, da, also erstmal ist es wieder mega geil, da setzen sich Leute hin und programmieren einfach Lua-Zeug zusammen, um dieses Zeug miteinander zu verheiraten. Aber am Ende des Tages hängt da einfach ein halbes verkacktes Eclipse in deinem NeoVim drin und versucht Dinge zu tun.
Kannst du das aus, also das ist jetzt ja kein Problem von NeoVim, hätte ich jetzt.
Nee, aber.
Das ist ein Problem des Language-Servers. Hätte ich das, also.
Also da müssen wir jetzt NeoVim aber wirklich mal in Schutz nehmen.
Das ist ja mit VS Code auch scheiße.
Das ist ja der Language-Server. Nein, aber ich rede
kann
ja gerade
darüber. Kann ich mit VS Code Java entwickeln?
Ich glaube nicht. Nein, aber das ist ja das Problem dieser ganzen bekackten Java-Plattform. Du hast ja keine Alternative.
Ich möchte das nicht, also die ist in Frieden gealtert oder so.
Du hast ja keine Alternative. Du musst ja entweder, das ist einfach alles so schlimm in der Java-Welt. Leute, jetzt sage ich es euch hier. Es ist einfach schlimm. Wenn du ein Projekt machen möchtest mit Gradle im Jahr 2025, du kannst nur IntelliJ nehmen. Es gibt keine andere Idee, mit der das geht. Du kannst Eclipse nehmen, aber dann hast du einfach nach 5 Minuten keinen Bock mehr. Und deshalb hast du auch keinen Bock mehr, wenn du das mit NeoVim machst, weil einfach Eclipse, der Language-Server ist nett, aber Eclipse kommt einfach mit komplexen Gradle-Projekten nicht klar. Und deshalb ist es einfach alles total kacke. Und nee, klar, wenn du irgendwie so ein Maven, ein Modulbild irgendwie hast, dann mag das alles irgendwie toll sein und funktionieren. Aber wenn du irgendwie ernsthaft, wenn du irgendwie ernsthafte Dinge da betreiben willst, die über irgendwie ein paar Module hinausgehen, dann bricht das alles komplett zusammen. Wenn ich mein NeoVim anmache und in eine Java-Datei gehe, siehst du eigentlich, wie ich gestikuliere hier?
Ja,
wenn ich in eine Java-Datei reingehe mit meinem NeoVim.
Ich mache mit meinem Handy jetzt hier ein Foto.
Ich sehe dann unten in der Statuszeile Language Server Starting 5%, 10%, 15%. Dann habe ich keinen Bock mehr. Warum dauert das so lange? Das ist da einfach Mist. Ne? Ja. Und dann gehe ich wieder irgendwo anders hin, mache irgendwie, weiß ich nicht, ein Nix-Projekt oder ein Go-Projekt und dann ist es geil. Und dann denke ich mir, ja, Benedikt, aber das ist ja jetzt auch irgendwie total der unfaire Vergleich, weil wenn du mit IntelliJ Java programmierst, it's come a long way. Also es ist wirklich krass, was du damit machen kannst, was diese IDE kann. Und da muss man auch einfach sagen, NeoVim ist am Ende des Tages ein Texteditor. Deshalb sind alle Kommandos auch Textkommandos. Zum Beispiel, lösche dieses Wort. Mit IntelliJ kannst du, ne, hier, Kent Beck spricht gerade, da kannst du den AST transformieren. Da kannst du sagen, weiß ich nicht, Pull-Members ab. Und dann werden einfach die Methoden genommen und woanders hingeschoben und so. Und das ist wirklich eine Transformation der Struktur des Codes und nicht, ich habe ein Wort gelöscht. Und dafür habe ich nur zwei Tipper benutzt. So, ich fertig.
War, also, da kommt
Mic Drop.
Mic Drop. Nein, also, finde ich gut. Ich finde, man muss auch öfters mal über Java runten. Liegt mir fern. Ich bin ja auch ein Java-Opa. was wollte ich sagen? Wir hatten in diversen Sprachnachrichten, die nie veröffentlicht werden, hatten wir, da hast du mir erklärt, wie Language Server funktionieren. Und dass ein Teil des Language Server Protokolls ja auch Actions sind. Oder auch Refactorings. Mhm. Und dass mir so ein NeoVim dann anzeigen kann, und sogar relativ schick anzeigen kann, also so Quickfixes. Mhm. Dass das Teil des Language Server Protokolls ist. Da war ich schon beeindruckt von, muss ich sagen.
Ja.
Also TypeScript oder sowas, weil das ist, da ist natürlich
ja.
Pull-Members up ist natürlich kein Teil davon.
Also ich finde halt, ich finde es krass, was mit NeoVim mittlerweile geht. Und ich finde, was mich halt, das habe ich halt auch hier in das Dokument geschrieben. Jetzt werden Leute lachen, aber es ist halt irgendwie das Unix-Prinzip. Du hast halt diese fokussierten Tools. Das eine ist ein Tool, das kann Text manipulieren und das kann es richtig gut. Und dann hast du das andere Tool, das ist halt meinetwegen ein Language Server. Dann hast du das nächste Tool, das ist ein Debug-Adapter. Und wenn du die alle miteinander kombinierst, dann kriegst du da krasse Sachen raus. Aber es ist halt trotzdem nicht vergleichbar mit dem, was so ein IntelliJ halt einfach macht. Das ist leider, ich möchte es nicht sagen, weil es mich IntelliJ so hart aufregt, so oft, ne, mit diesem ganzen Quatsch, den es manchmal macht, wo ich mich frage, ich habe das Projekt gerade geschlossen und jetzt öffne ich es wieder. Warum musst du jetzt wieder alle Millionen Files editieren? Ich verstehe es nicht einfach.
Das hatte ich jetzt so noch nicht. Aber nein, also es ist ja durchaus, sich jetzt einfach nur auf eine IDE zu verlassen und sagen, nee, also das ist genau das. Von daher, the Language Server Idee finde ich durchaus gut. Nur ich komme mit
Warum?
IntelliJ besser klar einfach. Es kann das, was ich machen möchte. Es steht mir nicht im Weg.
Das ist jetzt die Antwort auf die Frage, was dir fehlt für die Fortentwicklung, weil da warten die Leute ja immer noch drauf. Die Leute warten. Die warten seit 20 nach 8 auf eine Antwort auf diese Frage.
Du musst erst dein Java-Rand machen. Du musst es ja irgendwie noch sagen, dass.
Komm, das hast du genossen, ne?
Ja.
Komm, in der nächsten Folge machen wir mal. Die nächste Folge, das kündige ich jetzt schon fest an, da könnt ihr euch alle drauf verlassen, wird Holger erzählt, was alles an Java, an Frontend-Entwicklung scheiße ist.
Da gibt's mal nicht so viel, das ist alles geil. Nee, aber.
Ach, du bist so verdammt unkritisch, Holger. Denk doch mal nach, sei doch mal ein bisschen.
Ja, kritisch. Da wird mir schon was einfallen. Vor allem diese ganzen Java-Opas, die man den ganzen Rotz erklären muss, weil irgendwie, nee, komm, schreib doch mal eine Klasse. Ich überlege gerade, was fehlt mir denn zu, man braucht bei NeoVim, es hat mich erstmal, ich bin ja unkritisch, es hat mich nicht abgefuckt, es hat mich nur irritiert. Ich brauche für jeden Kram eine Language-Server-Implementierung, zum Beispiel auch für Tailwind. Mhm. Damit irgendwas vernünftig funktioniert. Ich brauchte für Astro eine eigene Erweiterung. Mhm. Und die dann wieder inkompatibel mit irgendwas sind. Wenn ich nur ein Vanilla-React TypeScript-Projekt habe, das ist überhaupt kein Problem. Das ist richtig geil. Es gibt das zwei Sachen, die richtig kacke waren, da habe ich aufgehört. Debugging.
Ja. Macht man das? Wenn man TypeScript Frontend Sachen macht, macht man da öfter Debugging?
Beim Testen schon. Der zweite Punkt, Testing. Mhm. Das ist ja fast bei VS Code noch geiler als bei IntelliJ, aber VS Code hat ja, glaube ich, gar keine so richtige, so eine Testing-Pane, wie man sie bei Eclipse oder bei IntelliJ kennt, sondern es ist einfach, da ist ein Pfeil neben deiner Testmethode und du drückst da drauf und da ist ein Haken, wenn grün ist und wenn nicht, dann nicht.
Das hast du aber in IntelliJ, wenn du es mit Java
Hast du mittlerweile auch. Okay. Aber du hast bei IntelliJ, hast ja immer noch diese Übersicht, 20 Tests sind durchgelaufen. Da habe ich einen halben Tag rein investiert, um das ans Laufen zu kriegen in NeoVim.
Ja.
Da gab es diverse konkurrierende Testing-Plugins. Das zwei davon haben dazu geführt, dass mein Neofilm nicht mehr gestartet ist.
Okay.
Und da war ich dann irgendwann, da hatte ich einfach keine Lust mehr an der Stelle. Da könnte ich doch mal reingucken, das wäre in der Tat ein Punkt. Das hat mich genervt und an der Stelle brauche ich ja Debugging. Also ja. Ich will ja, wenn ich teste, will ich ja durchaus mal in mein Innereien reinschauen können, damit ich mal
einen Breakpoint. Macht man nicht normalerweise einfach Console-Log bei euch?
Ja, das macht man auch. Das könnte man tun.
So habe ich das immer gemacht, wenn das bei Astro irgendwie nicht ging, habe ich einfach
Genau. Das könnte man tun, aber ich möchte ja beim Testen möchte ich ja vielleicht oder was weiß ich, einen Watchpoint setzen können.
Ja. Und ist jetzt vielleicht gerade
Ach, jetzt? Jetzt sagst du, geht's zu weit jetzt hier.
Aber wenn ich Astro debuggen möchte und ich würde da einen Breakpoint setzen, dann wäre das etwas, was beim Bildprozess passiert, oder?
Das ist ja während der Entwicklungszeit relativ egal. Da ist dir egal, ob das Bildprozess. Ja, das ist. Astro wäre Bildprozess, klar, ja. Aber wenn du da. Du möchtest ja dann deine React-Component testen. Ich vermute mal, dass du. Also, es kann sein, dass du deine Pages mit React-Component.
Nee,
Leute, das ist jetzt ein Punkt. Ein wilder Themenschwenk.
Wo ich eher mit Struggle ist, so Sachen.
Ich war letzten Freitag auf dem Pasco-Konzert übrigens. Ich möchte dir von dem Pasco-Konzert erzählen. Ich möchte einfach nur das Thema noch ein bisschen breiter machen.
Ich erzähle dir da drüber.
Mach weiter.
Nee, ich möchte lieber wieder dahin zurück zu dem Neovim-Thema. Ich stimme dir dazu, insofern, als dass ich zum Beispiel versucht habe, das Java-Debugging an den Start zu kriegen. Und es hat halt einfach nicht funktioniert. Weißt du? Und also es hat nichts gemacht. So.
Wenn ich so einen Satz sagen würde wie: Oh, Benedikt, es hat nicht geklappt. Dann käme wieder ich bin ja der empathische Markus Lanz von uns beiden, du bist der aggressive Markus Lanz von uns beiden, dann würdest du mich jetzt hier kaputt roasten, nämlich. Was hat denn dann nicht funktioniert? Hast du in die Logdateien reingeguckt? Hast du GitHub-Issues gemacht? Hast du mit Hans-Peter...
Da kommen dann natürlich wieder so Sachen, das wirst du mir auch aufs Brot schmieren, da kommt dann halt wieder so das Problem, dass bei mir sich halt so viele Dinge, mit denen ich mich nur halb auskenne, übereinander schichten, dass ich dann so ein bisschen gar nicht weiß, wo ich anfangen soll, weil ist das jetzt ein Problem mit NixVim, dass das irgendwie nicht richtig irgendwas falsch macht? Ist das ein Problem mit der Config, die NixVim schreibt? Also weil am Ende werden natürlich Lua-Dateien geschrieben. Ist das ein Problem mit dem, weil da in NixVim können auch Bugs drin sein, dass Sachen nicht richtig miteinander funktionieren? Und vielleicht ist das das Problem. Oder ist das ein Problem, dass das zwar richtig ist, aber irgendwie in den Versionen von dem Debug-Adapter und dem anderen Ding irgendwie ein Fehler ist? Oder fehlt da irgendwie ein Aufruf, den ich noch einfügen muss? Und dann denke ich mir so, wenn ich IntelliJ aufmache, kann ich einfach debuggen. Weißt du?
Ja, aber gut, das fasst das ja ganz gut zusammen. Also ja, das habe ich mir an der Stelle auch gedacht. Also es ist, ich würde das noch gerne ans Laufen kriegen, aber selbst Typecraft, sagte, nee, also nee, ich glaube, Testen hat er noch irgendwie ans Rennen gekriegt, aber er meinte, fürs Visual Debugging benutzt lieber Visual Debugging Tools. Wobei ich jetzt nicht verstanden habe, welche...
Ich glaube, das liegt aber auch daran, dass er halt gesagt hat, er ist halt ein Ruby-Entwickler und er braucht das bei der Ruby-Entwicklung nicht, weil das fand ich nochmal einen ganz
interessanten... Richtig, weil als Ruby-Entwickler testet man natürlich auch nicht.
Testing macht er ja. Da hat er ja dieses Vim-Testing. Nur Debugging macht er nicht. Und das fand ich spannend, das wollte ich gerade erzählen, weil ich da nochmal irgendwie gesehen habe, wie sowas auch funktionieren kann. Ich kenne kein Ruby. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt irgendwie der Weisheit letzter Schluss ist, aber was er gezeigt hat, er setzt dann an einer, er hat irgendwie einen Controller in Ruby geschrieben und schreibt dann an einer Stelle so einen bestimmten Ruby-Befehl und dann bleibt das Programm an der Stelle stehen und setzt sich in eine REPL. Und das ist ja mega geil, weil du bist ja dann quasi in der Laufzeitumgebung, in der gerade dein Code ausgeführt wird, kannst einfach alles machen. Das ist ja noch viel cooler als ein Debugger. Ein Debugger ist ja quasi...
Das ist ja cool.
Ja, da machst du manchmal auch, was ich in IntelliJ manchmal mache, dass ich die Evaluate-Zeile benutze, um Befehle quasi auszuführen.
Was ja eine REPL ist quasi. Also
ja, aber... eigentlich, eine REPL ist ja alles, was du brauchst, weil mit der REPL kannst du ja fragen, was steht in dieser Variable gerade drin.
Das ist ja geil. Also
ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie so die Art und Weise, wie man das in Ruby macht. Wenn das jemand hört, der sich damit auskennt, dann möge er es bitte in die Kommentare schreiben. Aber deshalb, so hat er argumentiert, dass er deshalb eigentlich kein Visual Debugging braucht.
Okay.
Ja.
Weiß ich jetzt nicht, ob das eine Ausrede ist oder sonst was. Ein Stück weit vielleicht schon, aber.
Na, keine Ahnung.
Das ist. da sind wir ja fast wieder am Anfang. Der Typecraft.
Ja.
Leute, guckt euch die Typecraft-Videos an. Das ist mega geil. Mich hat's motiviert. Macht es mich produktiver? Nein. Habe ich davon profitiert, das zu tun? Auf jeden Fall. Also wir hatten schon mal in Folge 34 oder war es 56 oder auch Folge 3, ich weiß es nicht, haben wir über den Sinn und Zweck von neuen Programmiersprachen, glaube ich, schon mal geredet. Mhm. Warum tue ich das? Warum gucke ich mir Haskell an? Warum gucke ich mir, wie hieß diese, die bessere Haskell-Variante?
Idris.
Idris. Warum gucke ich mir Idris an? Ich glaube nicht, weil ich, also jetzt mal Hand aufs Herz. Ich glaube nicht, weil ich jetzt dann meinen Kapitolrechner Rechenkern damit am besten bauen kann. Mhm. Auch gucke ich mir das an, weil ich bestimmte Dinge in Frage stellen kann und mir Probleme aus einem anderen Blickwinkel angucken kann. Mhm. Also einfach, um Sachen zu lernen und Spaß zu haben.
Ja, und für mich ist nochmal irgendwie ein großes Learning gewesen, weil es halt einfach Bock macht, weil es sich irgendwie gut anfühlt. Es macht halt, eine neue Programmiersprache zu lernen, macht halt einfach manchmal Spaß. Es macht einfach Bock zu sehen, wie funktioniert das denn da?
Das würde ich anders formulieren. Ich würde sagen, es macht immer Spaß. Es ist immer geil. Also welche Programmiersprache hast du als letztes gelernt?
Wollte ich gerade sagen. Also, die letzte Programmiersprache, wo ich was mit programmiert habe, die ich vorher noch nicht benutzt hatte, ist Go. Mhm. Und davor wahrscheinlich nix, würde ich vermuten. Mhm. Zwischendurch habe ich ein bisschen Terraform gelernt, aber das ist ja keine richtige Programmiersprache, glaube ich.
Weiß ich nicht.
So, die HCL, die HashiCorp Configuration Language. Also
okay, macht man das noch? Macht man nicht irgendwie, bei Terraform macht man doch auch irgendwelche TypeScript-Varianten davon, oder nicht?
Nee, es gibt ja dieses Pulumi, weil bei Terraform, stimmt. Es gab ja diesen Lizenzaufschrei bei HashiCorp, die haben ja irgendwie die Lizenz geändert, da haben sich viele Leute beschwert drüber und deshalb gibt es jetzt halt als, ich glaube, es gab dann einen Fork, der heißt OpenTofu von Terraform. Oh ja. Mhm. Und es gibt aber auch noch Pulumi, da kann man halt die Sprache benutzen, die man gerne, man kann sogar, glaube ich, Java benutzen, um die Infrastruktur zu beschreiben.
Gibt es sicherlich Leute, die das tun.
Ich hoffe nicht.
Ja. So, ich glaube.
Das ist das Abschieds-So. Das mache normalerweise ich. Wenn ich keinen Bock mehr habe, dann sage ich immer so. Dann weiß
wir sind bei einer Stunde 26. Wir sind bei einer Stunde 26. Fällt dir noch was ein? Haben wir doch Punkte vergessen aus dem roten Faden?
Lass mich einmal ganz kurz gucken. Ja, wir haben noch nicht das mit macOS, den ganzen Ansatz von macOS haben wir noch nicht dem gegenübergestellt, dem Mac Rising, der Rising Community, der Rising
macOS ist geil, Punkt.
ich weiß nicht, deinen roten Faden habe ich jetzt nicht so genau auf dem Schirm, ob da noch was fehlt von dem, was
du so gesagt hast. Ich hatte den ja im, also empfehlen wir das den Hörerinnen. Das haben wir ja, ich glaube, das haben die Leute schon mitgenommen. Also, wenn man Bock hat, was Neues zu lernen, sich zu challengen, sich mal so ein bisschen aus dem Fenster zu wagen und erwartet nicht, dass ihr jetzt damit 1000% produktiver werdet. Aber ihr habt Spaß dabei.
Jo, okay, also nächste Folge dann zum Thema, was alles bei Frontentwicklung Kacke ist.
Wegen mir. Ich möchte aber noch für die Menschen da draußen, möchte ich noch aber jetzt dein Feedback haben. Wie ist das für dich jetzt mit rotem Faden? Was hat dir gefehlt beim roten Faden? Was war gut? Was war nicht so gut?
Also ich finde, der rote Faden hat mir schon ein bisschen Orientierung gegeben, ehrlich gesagt.
Das heißt, wir konnten auch viel concise konnten wir jetzt in anderthalb Stunden die Themen auf den Punkt bringen. Ist das so?
Ich glaube, dafür hat mein Herz nicht genug für das Thema gebrannt. Also ich fand das Thema natürlich klasse und habe auch viel aufgeschrieben. Aber wenn du dir diesen roten Faden mal mit meinem NixOS-roten Faden vergleichst, dann wirst du sehen, dass ich da doch, dass ich den anders geschrieben habe.
Ja, okay. Ich verstehe.
Und ich fand auch hier, bei dem Thema war es halt schön, dass wir beide irgendwie Punkte hatten und Meinung hatten. Also es war nicht so, wir haben ja manchmal Themen, da erzählt einer irgendwie, was alles toll ist und der andere sitzt daneben und sagt, jo, geil. Hm? Und das war jetzt eher so, dass wir beide irgendwie unsere Erfahrung mitbringen konnten und das ist natürlich dann immer eine Herausforderung, die roten Fäden miteinander zu verknoten.
Das stimmt so, ja.
Aber das ist dir bravourös, möchte ich sagen, gelungen heute.
Ja, das stimmt. Stimmt, ist eine falsche Antwort darauf, glaube ich. was ich aber sagen wollte, ich möchte mich nochmal bei dir bedanken, dass du mich auf diesen Typecraft, dass du da so drauf insistiert hast, dass ich mir diesen Typecraft und
so. Also, du übertreibst aber jetzt auch wieder völlig. Ich habe das einmal gesagt.
Nein.
Ich hab gesagt, boah, Typecraft geil. Dann habe ich von dir nichts mehr gehört. Dann habe ich irgendwie ein, zwei Wochen später, nein. Holger, Typecraft geil. Falls du nicht angeguckt hast, gucken wir nicht mal rein. Ist wirklich gut.
Nein.
Mehr habe ich dazu nicht gesagt.
Nein, das ist falsch. Das ist falsch. Nee, aber es ist egal. Na gut. Leute. Ich kann mir diesen ganzen YouTube-Schmons hier sparen, glaube ich. Weil ihr könnt gar nicht subscribe, doch subscriben könnt ihr. In eurer Podcast-Software der Wahl. Ihr könnt aber keinen Dings da lassen, keinen Daumen nach oben. Den könnt ihr nicht da lassen. Was ihr aber da lassen könnt, ihr könnt einen Kommentar da lassen.
Auf unserer Webseite,
auf Blue Sky, auf Mastodon auch, glaube ich.
Ja, Mastodon auch.
Weil unser Twitter-Kanal ist mehr oder weniger, also ist er jetzt schon gelöscht?
In eigener Sache, genau. Twitter-Kanal, wir sind dabei, unsere Daten zu extrahieren und unseren Kanal, also unseren Account, den wir ruhig gestellt hatten oder den wir stillgelegt hatten, den werden wir löschen, sobald es geht, weil wir nicht auf einer Plattform vertreten sein wollen, wo der Head der Plattform einfach mal Hitlergruß zeigt. Das ist, glaube ich, relativ unkontrovers. Also,
das ist es, ja. Jo. Das, der, also hast du das gesehen, dass der jetzt das dystopische Bild oder Video, wie er auf dem AfD-Parteitag zu sehen war?
Mhm. Ja. Aber ja. Das. Ich möchte dem jetzt nicht noch mehr eine Bühne bieten.
Gut, okay. Nee, bei Twitter sind wir raus. Und das heißt Blue Sky und Mastodon ist es. Folgt uns da.
Bleibt uns gewogen.
Kommentiert uns da. Und wir hören uns beim nächsten Mal, wenn irgendwer von uns erzählt,
das machen was alles, wirklich voll. Das was alles bei Fortentwicklung.
Wir gucken mal, was wir beim nächsten Mal erzählen.
Nee, komm, also ich rante so oft über Java, jetzt kannst du auch mal einen Frontend-Rant hier mal loslassen.
Mal gucken. Ich werde mal gucken. Ich mache das auf jeden Fall vielleicht. Leute, macht's gut. Bis bald. Tschüss.
Bis dann. Ciao. Oh,